Hi, ich bin Helene und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir in das heutige Kapitel starten, möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. Es wird über den Beruf der Bestatterin gehen und damit sprechen wir auch über den Tod. Achte auf dich während des Hörens oder höre das Kapitel, wenn nötig, mit einer Vertrauensperson. Es gibt Themen, die uns alle betreffen, über die aber kaum gesprochen wird. Ich denke, dass fast jeder jemanden kannte, der schon gestorben ist. Der Tod ist eines der wenigen Dinge, die wirklich jeden treffen kann. Und trotzdem wird das Thema oft so behandelt, als würde es nur anderen passieren. Hol dir einen Tee oder Kaffee und mach's dir gemütlich. Ich wünsche dir viel Spaß beim folgenden Kapitel. Hannah ist 9 Jahre alt. Es ist Abend und sie ist gerade dabei, sich fürs Bett fertig zu machen, als ihre Mama ihren Kopf ins Zimmer steckt. Hi, ich muss noch schnell eine Abholung fahren. Es ist jemand gestorben. Wenn etwas ist, kannst du Oma und Opa anrufen. Für Hannah ist es eine ganz normale Situation. Sie ging unbesorgt ins Bett. Okay, aber warum ist für ein 9-jähriges Kind das eine normale Reaktion? Kinder, die im Wirtshaus aufgewachsen sind, sind oft extrovertiert und können leichter oder schneller mit Menschen in Kontakt kommen. Kinder, deren Eltern eine Sportart betreiben und diese regelmäßig ausführen, fangen oft mit demselben Sport an. Das liegt daran, dass wir als Kinder uns viel von den Menschen um uns herum anschauen und viel davon lernen und in uns aufnehmen. Aber wie ist das Aufwachsen, wenn deine Mama in zweiter Generation eine Bestattung führt?
Ich bin eigentlich ganz normal aufgewachsen. Ich muss gleich am Anfang dazu sagen, die Bestattung gehört meiner Mutter. Mhm. Also mein Papa ist da gar nicht dabei. Okay. Und ich bin eigentlich auch großteils mit meiner Mutter und meiner Großeltern mütterlicherseits aufgewachsen. Deswegen, es war irgendwie immer so normal, weil meine Großeltern haben mit dem angefangen, also meine Oma, ich glaube 1967, wenn ich nicht liege, und meine Mama hat das einfach übernommen und das war einfach so normal immer. Weil wenn du, was weiß ich, eine Bäckerei oder ein Wirtshaus hast, wird halt drüber geredet, ja, was gäbe es gerade besonders gut, was könnte man da noch machen, und bei uns war es einfach immer so, ja, wer ist denn gerade gestorben und keine Ahnung und das und das und da, und das war bei uns einfach so normal. Also ja. Mittagstisch war halt genau das dann Thema und deswegen bin ich einfach da so normal eingewachsen. Also es war für mich jetzt nie so ein Thema, wo ich mir dann dachte, okay, das ist irgendwie komisch oder anders oder nicht normal, was halt bei vielen anderen halt dann davor ist, weil viel, ach so, du bist Bestatterin, oh, okay, ja, traurig.
Ihre Mama hat ihr den Tod nie erklärt. Sie ist damit aufgewachsen. Hannah hat selbst auch nie nachgefragt oder mehr darüber nachgedacht. Es war einfach immer da und ganz selbstverständlich. Als Kind wollte sie immer Prinzessin werden. Nach dem Berufswunsch Bäckerin und Anwältin folgte ab der 7. Klasse Bestatterin. Hannah ist gut im Organisieren und wollte mit Menschen arbeiten. Für sie kam ein Beruf im Gesundheitswesen aber nicht in Frage. Sie hat größten Respekt für diese Arbeit, weil sie sagt, das könnte ich nicht. Was lustig ist, weil die meisten, denen sie heute erzählt, dass sie Bestatterin ist, reagieren mit, das könnte ich nicht. Nach dem Gymnasium fing Hannah an, bei ihrer Mama zu arbeiten. In Österreich ist es etwas schwer, diesen Beruf zu ergreifen. Es gibt keine Lehre, kein Studium oder kein Praktikum in diesem Sinne. Kurzer Exkurs. Folgendes gilt nur für Österreich. In Deutschland gibt es eine geregelte Lehre für diesen Beruf. Du musst 2 Jahre Vollzeit in einem Bestattungsbetrieb gearbeitet haben. Die benötigten Kenntnisse und Fertigkeiten werden betriebsintern erklärt und erlernt. Nach 2 Jahren darfst du zur Befähigungsprüfung antreten. Diese ist erforderlich, wenn du einmal einen Betrieb führen willst. Die Prüfung besteht aus 4 Modulen, für deren Vorbereitung es jeweils einen Ausbildungskurs gibt. Das erste Modul ist eine mindestens 4-stündige fachliche schriftliche Prüfung. Dort wird zum Beispiel die Fachkunde, Organisation, Fachpsychologie, Kalkulation und Rechtskunde abgefragt. Das zweite Modul ist eine mündliche Prüfung, in der die Gegenstände Fach- und Wirtschaftskunde, Rechtskunde und Hygiene abgefragt wird. Das dritte Modul ist eine praktische Prüfung. Dabei werden auch die Gründe für eine Versagung, also der Ablehnung von besonderen Bestattungswünschen, geprüft. Genauso wird das Herrichten eines Sarges und die hygienische Totenversorgung geprüft. Weiters werden auch die Grundsätze der Thanatopraxie, abgefragt. Unter Thanatopraxie versteht man die hygienische und ästhetische Behandlung von Verstorbenen. Dazu gehört zum Beispiel das Einbalsamieren und die Rekonstruktion nach Unfällen, um eine Abschiednahme am offenen Sarg zu ermöglichen. Und das vierte Modul ist eine klassische Unternehmerprüfung. Exkurs Ende. Hanna arbeitet jetzt seit 2 Jahren und 5 Monaten als Bestatterin. Im Februar hat sie die Prüfung vom vierten Modul erfolgreich absolviert. Und in den nächsten Monaten wird sie die Kurse für die anderen Module der Reihenfolge nach belegen und absolvieren. Hannas Tagesablauf ist wochen- und tagesabhängig. Es gibt Tage, an denen nur Büroarbeit ansteht. Zum Beispiel Rechnungen und Patezettel schreiben, Buchhaltung oder sie arbeitet am Gedenkbuch weiter. Dann gibt es Tage, wo ein Begräbnis dem nächsten folgt und sie nur unterwegs ist. Andere Tage sind mit Erstgesprächen gefüllt. Wenn eine Überführung ansteht, vergeht ein Tag mal schnell nur im Auto. Eine Überführung wird benötigt, wenn jemand stirbt, der zum Beispiel in Wien gelebt hat, aber aus Neumarkt kommt und dort begraben werden möchte. In diesen Fällen rufen sich die beiden Bestatter an und machen aus, wer die Überführung durchführt. Meist sind die Tage mit verschiedenen Aufgaben durchmischt. Die vorhin genannten Aufgaben werden entweder von Hanna oder ihrer Mutter erledigt. Eine delegierbare Aufgabe sind die Abholungen. Sie haben ein paar Pensionisten, die diese erledigen. Diese wollten beim Pensionsantritt noch nicht ganz aufhören und freuen sich, etwas zu tun zu haben. Ich hatte bis zum Gespräch mit Hanna noch nichts mit Begräbnissen und deren Ablauf zu tun. Wen ruft man an und was passiert dann? Ihre erste Frage ist, wo ist die Person verstorben und welche Art von Begräbnis soll es sein? Eine Erd- oder Feuerbestattung? Davon hängen alle folgenden Schritte ab. Bevor ein Arzt den Tod festgestellt hat und die Person freigegeben hat, dürfen Hanna und ihre Mutter nichts machen. In dieser Zeit wird ihre Sargliste den Angehörigen geschickt, damit sie sich im Falle einer Erdbestattung einen Sarg aussuchen können. Die verstorbene Person wird dann zur Kühlung zum Friedhof gebracht. Jeder Friedhof hat mindestens eine Kühlkabine. Bei einer Feuerbestattung gibt es einen schlichten Fichtensarg, weil dieser mit dem Körper verbrannt wird. In diesem Fall wird die verstorbene Person in das nächste Krematorium gefahren. Wenn eine Person im Krankenhaus verstorben ist, kann diese noch eine Weile im Krankenhaus in der Kühlung bleiben und die Angehörigen haben somit mehr Zeit, sich mit Hanna in Ruhe zusammenzusetzen. Als Hanna 19 Jahre alt war, hat sie ihren ersten Verstorbenen gesehen. Mit der Zeit wurde es zum Alltag.
Ich muss am Anfang haben mich schon ein bisschen geschreckt, aber einfach, weil du warst einfach im Kopf, der ist jetzt tot, weil eigentlich ist vor allem am Anfang gar nicht so viel Unterschied. Ich meine, ja, die Person ist halt kalt, aber es ist halt jetzt nicht so, am Anfang ist nicht so ein drastischer Unterschied, aber du warst es im Hinterkopf immer so. Und ich glaube, das ist das, wo man sich einfach dann immer so kurz so schreckt.
Ja.
Und ich glaube, das habe ich bis heute, ich habe so ganz einen kurzen Moment, wo man denkt so, oh. Und dann ist es ganz normal und dann weißt du, was du machen du was du machst und es passt alles. Aber es ist einfach so kurz, wo so Sekunden, wo du denkst, so, ah ja.
Hanna hat aber auch schon von KollegInnen gehört, dass dieser kleine Schreckmoment bleibt. Wir haben den Urinstinkt, sich vor dem Tod zu fürchten, noch in uns. Und in unserer Gesellschaft ist der Tod auch noch ein Tabuthema, über den selten geredet wird.
Wie gesagt, es gehört einfach dazu und ich finde, also in meinem Beruf, ich sehe ganz viel Leute weinen um einen Menschen, den sie halt sehr geliebt haben. Und es gibt natürlich ganz viele, die viel zu bald gängen, leider Gottes. Aber ich denke mir einfach oft, wenn es wirklich eure Leute sind, die, was weiß ich, leider schon 10 Jahre bettlägerig sind oder irgendwas in die Richtung, die einfach nur mehr sterben wollten, dass man es einer auch wünschen darf, dass sie sterben dürfen.
Mhm.
Und dass es gut ist, wenn sie dann sterben dürfen. Es ist immer nur traurig. Aber ich habe so viele Leute, die sagen, hey, sie haben es der Person schon so gewünscht, dass es geht, ja, weil es schon so arm war. Und deswegen denke ich, dass der Tod nicht immer was Negatives ist. Ja, er holt ganz oft einfach Leute viel zu bald. Aber manchmal darf man es ja auch wünschen, dass es einfach dann so weit ist und dass es mitnehmen darf.
Am schwierigsten war für Hanna der Anfang. Sie ist 6 Monate lang nur ihrer Mutter hinterhergerannt. Sie konnte noch nicht viel allein machen und musste daher immer an der Seite von ihrer Mutter sein. Und eine besondere Herausforderung war, sich an den Stress bei einem Begräbnis zu gewöhnen. Das sind 2 Stunden, für die sie verantwortlich ist, in denen alles glatt laufen muss. Für ein Begräbnis gibt es ganz viele Varianten. Hanna oder ihre Mutter sind mindestens 45 Minuten vorher da, um Bilder zu machen, Trauerbilder auszuteilen, Blumen zum Grab zu bringen und nochmal Rücksprache mit dem Pfarrer zu halten. Bei einer Erdbestattung geht Hanna mit den Trägern vorab zum Friedhof, um nochmal zu besprechen, wann und wie sie den Sarg in die Erde lassen können. Traditionell gibt es einen Friedhofszug, der Angehörigen und der gesamten Trauergemeinde vom Leichenhaus zur Kirche und retour. Oft mit Musikkapelle und den verschiedenen Vereinen, denen die verstorbene Person angehört hat, wie zum Beispiel Feuerwehr, Seniorenbund, Kameradschaftsbund, Jäger oder Rettung. Die Aufstellung und Reihenfolge muss eingeteilt werden. Von Hanna. In der Kirche hält Hanna in den meisten Fällen die Danksagung und lädt im Auftrag der Angehörigen die verschiedenen Gruppen zur Zehrung ein. Nach der Kirche ist sie dafür zuständig, die Bilder, Kerzen, Dokumente und übrigen Trauerbilder mit ins Gasthaus zur Zehrung zu bringen. Erst wenn in der Kirche und in der Aufbewahrungshalle, also dem Leichenhaus, alles zusammengeräumt ist, ist das Begräbnis für diesen Tag erledigt. Wir gehen oft Trauer und schweren Gefühlen aus dem Weg. Wenn unser Gegenüber aus tiefer Berührenheit, Trauer oder gar Verzweiflung anfängt zu weinen, können die wenigsten damit umgehen. Auch ich weiß oft nicht, wie man richtig reagieren soll. Über körperlichen Schmerz redet man, uneingeschränkt. Aber den seelischen Schmerz anzusprechen, geht man aus dem Weg.
Also ich muss sagen, da habe ich nie so ein mega Problem gehabt damit, weil ich immer denke, wir dürfen alle rein. Und bei sowas ist total gut, wenn du es rauslassen kannst. Es ist halt immer ein bisschen ein ungünstiger Zeitpunkt, wenn du beim Bestatter recht viel rührst, weil das, also es hört sich total arg, aber es kostet halt einfach sehr viel Zeit. Und wir sind halt trotz allem, wir sind sehr verständnisvoll und sind auch total da. Aber wir sind halt keine Trauerbegleiter. Das ist halt das. Aber so an und für sich ist es ja ganz normal. Also wenn du jetzt wirklich 1,5 Stunden nur durchrährst, ist das nicht sehr förderlich. Aber wenn man einfach kurz rährt, dann ist bei uns oft so, dass man denkt, okay, das passt jetzt. Ja. Bei der Lesen zum Beispiel die Leute einen Vers vor und dann sitzen sie alle da und rären. Und dann weißt du genau, den nimmst und das passt für sie. Und das ist genau das, was sie sich vorstellen. Und das ist was total Positives, weil dann weißt du, das passt einfach.
Um die Trauernden bestmöglich zu begleiten, absolviert Hanna gerade einen Trauerkurs. Für die Angehörigen ist es am wichtigsten, einfach da zu sein, ihnen einfach zuzuhören, nicht selber ausführlich antworten, sondern ihnen Raum geben zum Reden. Man sollte gar nicht so viel von sich selbst mit in die Gespräche nehmen. Jeder Mensch ist individuell und geht anders mit Schmerz und Trauer um. Da hilft es, in den wenigsten Fällen anzufangen, von dem eigenen Erlebten zu erzählen. Manche brauchen auch eine kurze Ablenkung. Am meisten kann man trauernden Angehörigen helfen, indem man ihnen Aufgaben abnimmt, ohne ihnen das Gefühl zu hinterlassen, etwas schuldig zu sein. Hanna hat sehr selten den Drang, mit den Angehörigen mitzuweinen. Und sie wäre auch im falschen Beruf, wenn sie die Erste wäre, die weint. Aber es gibt auch Fälle, die für sie nicht einfach sind. Vor allem, wenn es nicht um alltägliche Todesfälle geht, ein Verkehrsunfall, ein Suizid oder wenn Kinder zu beerdigen sind.
Die Eltern, die Geschwister, die sind alle nur fertig. Ja. Und das ist für mich einfach dieser arge Kontrast, wo ich auch sagen muss, dass, also ich bin nicht anfällig für das, dass ich mit den Leuten mitrehe. Für das bin ich nicht anfällig und da wäre ich ja ganz falsch in dem Beruf, wenn ich da selber immer dazu mitrehen müsste. Aber da bin ich auch da gestanden und da ist mir das Herz so übergegangen, weil wir so laut da haben, weil die so hilflos sind. Ja. Weil die werden sie ihr Leben lang einen Vorwurf machen, obwohl kein Vorwurf da sein sollte, weil sie eigentlich nichts dafür können. Ja.
In diesen Fällen ist sie froh, ihre Mutter an ihrer Seite zu haben. Sie arbeitet seit Jahrzehnten in diesem Beruf und kennt solche Fälle. Ja, sie könnte auch mit ihren Freunden reden, aber die Situation ist doch so eigen, dass der Umgang damit von jedem leichter verstanden wird, die oder der das Gleiche erlebt hat. Am Abend ist ihr wichtig, die Arbeit Arbeit sein zu lassen. Da liebt sie es zu lesen. Meist taucht sie in fremde Fantasywelten ein und das Erlebte rückt in den Hintergrund. Ihre Freunde sind mit ihr gemeinsam aufgewachsen. Auch für sie war es immer schon normal, dass Hannas Mama Bestatterin ist. Als Hannah im Gymnasium war, besuchte ihre Mutter drei verschiedene Klassen, um etwas über das Thema Tod zu erzählen. Heute steht das Angebot noch immer und Hannah ist ab und zu in den Schulen. Sie findet es wichtig, diese Tabuthemen aufzubrechen, um mit 12- bis 18-Jährigen darüber zu sprechen. Hannah erzählt immer kurz von ihrem Beruf und welche Tätigkeiten sie zu tun hat. Danach gibt sie den Kindern und Jugendlichen den Raum, von ihrem Erlebten zu erzählen und Fragen zu stellen. Fragen, die zuvor oft unbeantwortet blieben, weil daheim nicht darüber gesprochen wird. Heute erzählt Hannah genauso wie ihre Freunde von ihrer Arbeit. Manche beschweren sich ab und zu über ihre ArbeitskollegInnen, genauso wie sich Hannah manchmal ärgern muss. Nur, dass es bei ihr halt auch mal ein Fahrrad sein kann. Und auch beim Feiern entstehen lustige Situationen. Wenn Hannah gefragt wird, was sie arbeitet, stehen ihre Freunde schon freudig am Rand. In den meisten Fällen kommt immer die gleiche Reaktion. Was? Echt? So schaust du gar nicht aus. Bis jetzt findet sie die Reaktionen lustig. Es gibt gleich einen guten Einstieg und man überspringt den gestellten Smalltalk. Der Beruf des Bestatters ist auch in Zukunft ein relativ sicherer Job. Dennoch gibt es in der Branche ein Nachwuchsproblem. Vor allem bei uns am Land haben immer mehr Betriebe keine Nachfolger in Aussicht. Früher gab es Gebietsgrenzen. Jeder Bestatter bekam ein Gebiet, für das er zuständig war. Darüber hinaus durfte er nicht arbeiten. Heute ist es aufgehoben und Hannah dürfte theoretisch auch eine Bestattung in Wien durchführen. Warum theoretisch? Es wäre umständlich. Jeder Pfarrer arbeitet etwas anders. Die Friedhöfe sind anders aufgebaut und der ganze Ablauf unterscheidet sich. Trotz des aufgehobenen Gebietsschutzes ist es heute noch so, dass jede Gemeinde seinen Bestatter hat. Nur Grenzorte teilen sich zwei Bestatter. Aber wenn einige dieser Bestattungsbetriebe nicht weitergeführt werden, wird sich das ändern. In den Städten gibt es mittlerweile oft nur noch ein, zwei große Bestattungsunternehmen. Da aber genauso viele Leute sterben, haben die MitarbeiterInnen nicht mehr so viel Zeit für die individuelle Betreuung. Das Zeitnehmen und die trauernden Menschen wirklich zu unterstützen, auf das Hannah und ihre Mutter so viel Wert legen, wird mit der Zeit schwerer werden. Was Hannah oft erlebt, aber nicht versteht, ist folgende Situation. Ein Ehepaar ist seit 50 Jahren verheiratet. Ein Partner stirbt und der andere sitzt vor ihr und hat keine Idee davon, was sich der Partner gewünscht hätte.
Der andere Partner sitzt heute dann bei uns da, sind 50 Jahre verheiratet und sie haben nie drüber geredet, was sie sich wünschen. Und das sind diese ganz basic Sachen, ob es jetzt ein Erdbegräbnis oder eine Feierbestattung wird. In 50 Jahren hast du da nie drüber geredet. Und das ist in meinem Kopf unvorstellbar, weil ich weiß bei meiner Mutter, was die gern hätte, meine Mutter weiß bei mir, was ich gern hätte, bei meiner Oma weiß es, bei meiner Tante weiß es, weil ich das irgendwie wichtig finde, dass man zumindest einen, also den Wunsch erfüllen kann, aber einfach damit ich weiß, was sie wollen. Ja. Wo sie hinkommen wollen, was passieren soll mit einer, weil das kannst du einer dann geben. Und das finde ich voll spannend, weil ich meine, wenn wer ganz plötzlich verstirbt und die sind 50 Jahre alt, denke ich mir, ja, das verstehe ich nur, wenn du dann 85 bist und 50 Jahre verheiratet bist und das in 50 Jahren nicht drüber geredet, denke ich mir so, ja, ich verstehe es eh voll, dass das so dass das ein Thema ist, über das du nie reden möchtest, weil du immer denkst, das kommt erst irgendwann ja. Einmal, aber das irgendwann ist halt dann irgendwann da.
Der Tod gehört genauso zum Leben dazu. Wenn wir nicht über ihn reden, verdrängen wir ihn vielleicht aus unserem Bewusstsein. Aber das heißt nicht, dass er uns nicht betrifft. Hannah ist wichtig, andere an das Thema heranzuführen. Ja, es ist schmerzhaft und kein leichtes Thema. Aber den Angehörigen ist geholfen, wenn sie wissen, was sich jemand gewünscht hätte. Und für einen selbst ist es auch ein schönes Gefühl zu wissen, dass die eigene Verabschiedung so umgesetzt wird, wie man es sich gewünscht hat. Ich denke, dass mich eine Sache noch länger begleiten wird. Körperlicher Schmerz wird gesellschaftlich akzeptiert, aber die wenigsten können mit emotionalem Schmerz umgehen. Wir wissen oft nicht, wie wir mit Personen umgehen sollen, die trauern oder denen es gerade nicht gut geht. Oft antworten wir hilflos mit "Es wird alles wieder" oder "Es wird wieder gut werden". Dabei bräuchte es oft gar nicht Worte. Es würde in den meisten Fällen reichen, einfach da zu sein, der Person zuzuhören und vielleicht noch ihr Sachen abzunehmen. Was ist dein Zwischenton? Hast du schon mal über das Thema nachgedacht? Lass es mich hier in den Kommentaren oder auf meinen Social-Media-Kanälen wissen. Dort findest du auch wie immer einen Kapitelpost mit Bildern und Hannas Lieblingslied. Ich hoffe, dir hat das Kapitel gefallen. Wenn ja, teile es mit deinen Freunden und abonniere den Podcast und aktiviere die Glocke, um kein Kapitel mehr zu verpassen. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Achte auf dich und deine Mitmenschen.